Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein rundum zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Wellbeing, Wellness und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zum Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten, Experten und Coaches zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten und voneinander lernen. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge spreche ich mit dem Autor und Kommunikationsexperten Ralf Duhring, dessen Buch Freunde finden und behalten am 20.09. im MVG Verlag erschienen ist. Ralf Duhring hat sich nach seinem Studium der Rechtswissenschaften mehr und mehr den Konflikten hinter den Problemen seiner Klienten zugewandt und erkannt, dass es den meisten Menschen statt um Streit vielmehr um Verbindung geht. Als ausgebildeter Mediator und Experte für Kommunikation hat er sich deshalb in den letzten 20 Jahren auf das konfliktfreie Miteinander der Menschen spezialisiert. Wir sprechen in dieser Folge über Freundschaften, wie wir sie beginnen und behalten, warum wir uns manchmal selbst boykottieren, wie wir ungewollt Menschen vertreiben und wie Persönlichkeitsentwicklung zu gelungenen Freundschaften beiträgt, warum Freunde für ein gelungenes Leben sorgen, wie wir Freundschaft überhaupt definieren und warum Freundschaften immer auch ein Spiegel für uns sind. Ganz viel Freude mit dieser Folge mit Ralf Duhring. Also was mich als erstes ja total grundlegend interessiert, ist überhaupt, was dich persönlich, beruflich, wie auch immer, am Thema Freundschaft interessiert.
Ja, Freundschaft ist für mich die Basis persönlich gelungenem Lebens. Also ich bin, Freunde sind Glück für mich. Und das heißt, Freunde sind, das, wie sage ich in dem Buch, der Kitt, der letzten Endes mein inneres Erleben und das äußere Umfeld zusammenbringen. Also das ist für mich ein so wesentlicher Teil meines Lebens, dass ich eben oft im Umgang mit Menschen, mit denen ich im sozialen Kontakt bin, im beruflichen Kontakt, vielleicht auch im Beratungsumfeld bin, dass da immer wieder das Thema Beziehungen aufploppt. Also Beziehungen in jeder Form. Und Alfred Adler hat mal gesagt, alle Probleme, die wir haben, resultieren aus Beziehungsproblemen oder aus zwischenmenschlichen Problemen. Und wenn ich mir anschaue, welchen Wert dann Freundschaft haben in der Art, wie ich zum Beispiel meine Probleme im eigenen Leben damit gelöst bekomme oder wie ich ein problemfreies und gelungenes Leben lebe, kann man es nicht hoch genug einschätzen. Und die Frage einer Freundin und auch eines Coaches, muss man sagen, hat mich überhaupt auf die Idee des Buches gebracht, die zu mir sagte, du sage mal, du kennst mich jetzt schon so lange, ich bin doch kein schlechter Mensch. Wieso lerne ich ständig Leute kennen, aber nie meldet sich einer bei mir zurück? Und das war der Aufhänger letzten Endes. Also das war wirklich eine Person oder eine Frau, die ich sehr schätze, wo ich auch wirklich sage, ich verstehe das nicht, warum man mit ihr nicht befreundet sein möchte. Wir kennen uns jetzt auch schon viele Jahre und ich kann mir eigentlich nur das erklären, dass sie selber mit sich noch nicht so in Harmonie oder in der Verbindung ist, dass sie eben im Außen diese ganzen Konflikte, die sie vielleicht in sich trägt, überträgt und dadurch sich im Grunde genommen isoliert. Und aus diesem Gedanken, aus diesem groben, losen Gedanken, ist dann schon so ein längeres Nachdenken entstanden, aus dem ich dann das Buch entwickelt habe.
Hast du, ich hoffe, dass du es okay,
absolut.
Hast du im Bereich der Freundschaften Dinge früher falsch oder anders, einfach anders gemacht, die du jetzt heute vielleicht richtiger machst, nachdem du dich mit der Materie nochmal eingehender und dem Buch beschäftigt, also ne, das Buch geschrieben hast? Also gab es Dinge, die du in deinen Freundschaften daraufhin verändert hast?
Ich würde jetzt nicht sagen aus der Folge des Buches heraus, weil das ist schon vorher stattgefunden, hat schon vorher stattgefunden. Aber du hast vollkommen recht. Natürlich entwickeln sich Beziehungen oder auch die Sicht auf Freundschaften anders, wenn man sich mit dem Thema befasst, ganz klar. Also je mehr ich über mich selber kennengelernt habe und je mehr ich selber auch mich im Abgleich, also mein Selbstbild und das Fremdbild meines Gegenübers quasi zur Kenntnis genommen habe, desto mehr konnte ich natürlich auch auf mich einwirken und auf Kontakte insgesamt. Also machen wir ein konkretes Beispiel. Wenn ich früher im Umgang mit Menschen auf irgendein Thema angesprochen wurde, also man lernt sich kennen und es erzählt jemand einem eine Geschichte, irgendwas, und man hört irgendein Stichwort und denkt sich bei sich, ah ja, da erinnere ich mich, und das ist ja ein wunderbarer Aufhänger für die eigene lustige Lebensgeschichte, die ich dann gleich hinten dran hänge. Das mag in den meisten Fällen vielleicht auch ein amüsantes Wechselspiel an Monologen werden, aber es findet halt kein Gespräch mehr statt. Das heißt, man beginnt plötzlich, den Gegenüber nur als Stichwortgeber zu benutzen, um sein eigenes Bedürfnis nach Mitteilung gerecht zu werden und sich da eben tatsächlich zu produzieren. Man verliert den anderen ein bisschen aus dem Blick. Man nimmt sich selber wichtiger als den Gegenüber, und schon ist aus dem Gespräch quasi vielleicht ein launiger Abend geworden, aber keine Freundschaft. Und da habe ich eben gelernt, im Umgang mit Menschen bei denen auch zu bleiben. Also auch wirklich für die Zeit, die mir der andere schenkt, auch mir die Zeit zu nehmen und das Interesse zu nehmen, auch bei ihm zu bleiben oder bei ihr. Und erst wenn dann die Rückfrage vielleicht kommt, dann zu sagen, okay, jetzt erzähle ich von mir. Und nicht einfach über den anderen hinwegzugehen und das Gespräch an mich zu reißen, nur weil ich glaube, ich habe was Spannendes zu erzählen. Also das habe ich sicher gelernt, auch vor dem Buch.
Toller Punkt. Hat sich ja schon voll gelohnt dann. Also weil das ja so ein, ja, ich ertappe mich auch gerade. Aber wichtiges Learning auch für einen selbst und für die Beziehungen dann, die man hat und in denen man sich bewegt. Und was würdest du, wenn du noch einen Step nach vorne, also vielleicht weiter zurückgehst, wie definierst du Freundschaft?
Also einer der wesentlichen Punkte, die Freunde auszeichnen, ist gegenseitiges Vertrauen. Das heißt, Freundschaft ist in erster Linie ein sich und dem anderen Vertrauen und darauf aufbauend natürlich das Miteinander so zu gestalten, dass es ein wie soll ich es formulieren? Also ich möchte jetzt nicht einfach nur Adjektive aufzählen, die jetzt Freundschaft definieren, sondern ich will im Grunde genommen zeigen, dass es um Beziehungen geht, dass es um wechselseitige Bedürfnisse geht, um Interessen, denen man im Austausch gerecht wird. Also Freundschaft nicht nur zu benutzen, um eine Lücke zu schließen, um vielleicht irgendwo Defizite auszugleichen, sondern Freundschaften wirklich als eine stabile Basis gemeinsamen Lebens zu sehen, wo jeder gibt und nimmt, aber wo sich das in einem Ausgleich befindet und wo nicht Bedürftigkeit das Bedürfnis nach Verbindung ersetzt, sondern wo wirklich das Grundbedürfnis nach Verbundenheit erfüllt ist.
Warum sind Freunde so wichtig für unser Leben? Warum ist das so ein entscheidender Faktor für glücklich sein, Vollkommenheit, Zufriedenheit, für ein schönes Leben?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Das heißt, der Mensch fühlt sich im Grunde erst im Austausch mit anderen wirklich lebendig. Wir sind einander Spiegelbilder. Also das heißt, Menschen nehmen ihre Umgebung oft aus ihren Sinnen heraus wahr, so eben auch andere Menschen, und können sich aus deren Reaktion erst selber wirklich begreifen. Das heißt, wir brauchen den Austausch, wir brauchen die Reflexion des anderen, um uns selber unserer bewusst zu werden. Es gibt sicher Menschen, die brauchen wenige, also es geht nicht um Quantität, es geht tatsächlich um die Qualität, wo wir dieses Bedürfnis, also das ist, glaube ich, ein Urbedürfnis. Es ist jetzt nicht irgendein soziales oder ein logisches Bedürfnis, sondern diese Gemeinde, ohne die wir letzten Endes in der Zeit, wo wir uns noch in Gruppen bewegt haben, verloren gegangen wären. Das heißt, wir haben Bereits das Baby, was geboren wird und sich nicht der Fürsorge seiner Eltern sicher sein kann, erlebt Todesangst. Und diese Todesangst setzt sich im Leben fort, wenn wir uns alleine fühlen, wenn wir uns einsam fühlen. Alleine ist nicht das Problem, sondern wenn wir das Gefühl haben, wir sind abgeschnitten von der Verbindung. Wir sind nicht mehr Teil der Gesellschaft, wir sind auf uns gestellt und in dieser Komplexität des Lebens verloren. Und da setzt dann eben wieder diese Urangst ein, ja, zugrunde zu gehen letztlich. Und Freunde retten uns da. Also Freunde sind nicht nur ein Rettungsanker, sondern sie sind ein stabiler Hafen für diese Irrfahrt, die manche Leben nennen.
Schön. Jetzt habe ich ja leider aufgrund der Kurzfristigkeit dein Buch nicht lesen können, was ich ja sonst wirklich immer mache.
Haben wir gar nicht.
Aber ja, genau. Aber ich habe mich sozusagen zumindest ja durch das PDF klicken dürfen. Genau, ich hätte es ja auch gar nicht lesen. Also doch, ich hätte das PDF hätte ich schon lesen können. Deshalb. Aber ne, so. Und ich fand ganz interessant, mir die Überschriften der Kapitel anzugucken, die du hast. Und darüber würde ich ganz gerne mit dir sprechen. Ja, da ist nämlich eine, lautet, wie boykottieren wir uns selbst? Und das fand ich total spannend und da bin ich so ein bisschen dran hängen geblieben. Also, wie boykottieren wir uns selbst? Warum tun wir das? Und wie hängt das, also warum hat das einen Einfluss auf unsere Freundschaften?
Naja, wir können ja letzten Endes Freundschaften nur so pflegen, wie wir selber in der Lage sind, das Leben zu leben. Also wir haben natürlich, jeder Mensch hat seine Stärken, seine Schwächen, hat seine Blockaden und andere Hindernisse, die ihm im Leben immer mal wieder im Weg stehen. Das beginnt ganz einfach, also ganz Basis beginnt das bereits im eigenen Kopf. Das heißt, wie spreche ich mit mir selbst? Also da beginnt im Grunde das ganze Elend oder das Glück des einzelnen Menschen.
Wie wir selber mit uns reden, ne? Also da beginnt, das finde ich auch schon einen tollen Satz, da beginnt das Elend oder das Glück des Menschen, ne? Also wie die Stimme in unserem Kopf.
Und das setzt eben auch viele Verarbeitungsprozesse voraus. Das heißt, wie nehme ich meine Welt wahr? Wie ist die Realität, von der ich glaube, dass sie wirklich ist? Das ist ja alles nicht objektiv. Ja. Das heißt, wenn wir uns beide über ein gemeinsam erlebtes Fest unterhalten, hat jeder völlig andere Eindrücke, hat andere Gespräche geführt, hat vielleicht einen anderen Grad an Entertainment erlebt, hat sich gelangweilt oder war total begeistert, obwohl wir auf der gleichen Veranstaltung waren.
Ja.
Das heißt, wir nehmen all das, was uns letzten Endes als Information zur Verfügung steht, was uns dann auch auszeichnet in dem, was wir wissen und können und sagen, nehmen wir durch unsere Sinne wahr und wir werten diese wahrgenommenen Eindrücke, diese physikalischen Impulse letzten Endes, mit dem, was wir in unserem Leben an Erfahrungen gesammelt haben, an Werten haben, an Erwartungen auch haben, an persönlichen Urteilen letzten Endes. Mhm. Und daraus bilden wir eine Realität, die wir auf unser Gegenüber ausstrahlen. Und je nachdem, wie unsere Realität im Einzelfall eben ausschaut, wie wir es gelernt haben mit unseren eigenen Erfahrungen, Glaubenssätzen, Mustern, Gewohnheiten, Werten und so weiter umzugehen, können wir natürlich auch unsere Umwelt entsprechend positiv oder negativ gestalten. Mhm. Und wie wir eben mit unserer Umwelt umgehen, unserer Erlebten, wirken wir auf unser Gegenüber ein. Mhm. Das heißt, wenn wir die Welt grau, gefährlich, als Kampf wahrnehmen, das Leben als Kampf, dann empfinden wir unser Gegenüber auch als unter Umständen als Bedrohung oder als oder auch Neid, dass wir sagen, dem geht's nicht so gut. Also wieso geht's dem so gut und mir nicht? Oder dass wir uns unsicher sind über unsere eigene Bedeutung im Leben. Wie viele Menschen haben Angst, abgelehnt zu werden? Dieses Bedürfnis nach Anerkennung, das ist auch so ein Grund für Freundschaften letztendlich. Dieses Bedürfnis nach Anerkennung lässt uns so oft hinter unseren eigenen Schatten treten, weil wir aus Angst, abgelehnt zu werden oder etwas falsch zu machen, lieber gar nichts tun, als uns zu zeigen, beispielsweise. Und das ist so ein Boykott beispielsweise, dass ich mich selber zurücknehme, dass ich andere Menschen auf ein Podest stelle und mich wundere, wenn sie über mich hinwegschauen. Oder dass ich mich vielleicht auch zu wichtig nehme, das Gegenteil davon. Dass ich mir aus der Angst, abgelehnt zu werden, mich besonders wichtig tue. Also Angeber haben ja das gleiche Problem. Die haben ja auch Angst, abgelehnt zu werden. Die sind ja jetzt nicht selbstsicherer als andere. Sie haben, spielen nur eine andere Rolle letztendlich. Und diese Rolle an sich ist bereits eben auch schon ein Thema, weil wenn ich vergesse, wer ich wirklich bin, wenn meine Authentizität darunter leidet, dass ich glaube, ich müsste eine Rolle spielen, ich müsste anderen gefallen oder ich muss immer für Harmonie sorgen, ist ja auch so ein Thema, dass man sich immer für das Gefühl des anderen zuständig fühlt und dergleichen. Das sind alles Themen, die mir letzten Endes das Miteinander erschweren, weil ich nicht bei mir bin, weil ich nicht wirklich in meiner Mitte bin und aus meiner Kraft schöpfe, sondern weil ich letzten Endes versuche, im Außen etwas anderes zu sein, als ich in mir fühle. Diese Blockaden oder diese Boykotts, die sind es letzten Endes, die dann eine Kommunikation erschweren. Also das ist jetzt ein kurzer.
Aber sehr, sehr gut beantwortet. Und das nächste, wo ich hängen geblieben bin, wir vertreiben Menschen. Also wie passiert das, dass wir Menschen sehr erfolgreich vertreiben?
Ja, das passiert aus den gleichen Gründen letzten Endes. Ich nehme Menschen ja mit den gleichen Filtern wahr, die ich auch selber für mich selber. Ich gehe mal ganz kurz auch da wieder aufs Inhaltsverzeichnis. So, jetzt. Genau. Ich habe das Buch länger nicht mehr angeschaut. Tut mir leid, also.
Alles gut, alles gut.
Also, wie vertreibe ich andere Menschen, indem ich das, womit ich in mir selber quasi nicht rund bin, wo ich die Boykott in mir spüre oder habe, ins Außen bringe. Also ich kann mich einerseits selber blockieren im Umgang mit Menschen, das habe ich gerade gesagt, diese Boykott, und mich aus dem Spiel rausnehmen und dann mich wundern, warum keiner mit mir spielen möchte. Ich kann natürlich die gleichen Dinge, die mich selber am glücklichen Leben und am inneren Glück hindern, auch nach außen tragen. Also wenn ich immer mal den Klassiker des Urteils, wenn ich durchs Leben laufe und Menschen nicht nur beobachte oder Gegebenheiten nicht nur wahrnehme, sondern jeder Wahrnehmung immer gleich ein persönliches Urteil zuordne, immer gleich bewerte, immer gleich eine Meinung habe, ohne vielleicht mal überhaupt drüber nachzudenken, dass es auch andere Meinungen geben kann oder andere Lebenskonzepte. Da fange ich schon wieder an, meine eigene Welt so einzuschränken und meine Sicht auf die Welt so zu begrenzen, dass sich andere Menschen davon eben nicht angesprochen fühlen, dass sie sich ausgegrenzt fühlen beispielsweise, dass sie mit meiner Sicht auf die Dinge nicht konform laufen, weil ich nicht tolerant genug bin, deren Welt in meine einzuladen, sondern zu sagen, wenn ich dich einlade, bin ich der Gastgeber und sage dir, wo es lang geht. Und das ist quasi keine Party-Einladung, auf die man gern geht. Und von daher, das ist zum Beispiel so ein Thema wie Wertetyrannei, ist ein Thema da drin. Dass ich halt glaube, mein Weg, die Welt zu sehen oder in der Welt mich zu bewegen, ist der richtige. Ich habe gewisse Standards und gewisse Werte und die sind quasi, stehen über den Dingen. Und wer sich dem widersetzt, ist quasi kein guter Mensch, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Und entsprechend behandle ich ihn auch. Das treibt Menschen quasi in die Flucht, schlagartig sogar. Oder dass man eben die Welt permanent negativ sieht. Das ist auch etwas, was Menschen nicht sonderlich anziehend finden. Also wenn ich im Gespräch bin und auf jede noch so belanglose Äußerung meines Gegenübers gleich mit, ja, aber das wird noch viel schlimmer und ach, das ist ja ganz nett, aber, und also wenn ich dann jedes Mal versuche, die Stimmung quasi wieder in den Keller zu ziehen, nur weil sich in meiner Wahrnehmung die Welt als Ort düsterster und sonstiger Gefährlichkeiten erweist, habe ich natürlich auch schlechte Karten. Und letzten Endes ist es so, das, was der Mensch in mir wahrnimmt, ist ja letzten Endes auch sein eigenes Wesen. Also wenn ich den Spiegel für den anderen bilde, ist es natürlich auch wichtig, dass ich ihn nicht verzerre, dass ich ihn auch so sein lasse, wie er ist. Also Menschen so zu belassen, wie sie sind, zu akzeptieren, wie sie sind, und wenn ich nicht damit klarkomme, eben zu gehen, aber nicht diesen Anspruch zu haben, ihn zu verändern oder sie zu verändern. Das ist eben das, womit ich Menschen vertreibe, wenn ich glaube, ich wüsste besser, wie deren Leben zu funktionieren hat. Das ist auch so ein Aspekt. Gerade in Freundschaften, wo man dann immer schnell mit Ratschlägen dabei ist. Und auch Ratschläge sind Schläge. Also letzten Endes haben wir da keine, tun wir keinem einen Gefallen, wenn wir glauben, sein Leben oder ihr Leben besser leben zu können als die Person selbst. Und das sind eben so Dinge, wo der Respekt verloren geht, wo die Liebe, die man für Menschen empfinden sollte oder kann, darf, zu einer Art Über- und Unterordnungsverhältnis verkommen, also zu einer Elternschaft oder zu einer therapeutischen Verbindung fast schon. Das ist auch eine Gefahr, dass ich aus gut gemeintem schlechte Ergebnisse erziele.
Spannend. Und dann habe ich gelesen, du schreibst auch über das, also es scheint ein Geheimnis zu geben, wie wir anderen positiv, denke ich ja mal, im Gedächtnis bleiben. Wenn ich das jetzt nochmal zurückführe auf die Freundin, von der du gesprochen hast, die ja durchs Leben gegangen ist und immer das Gefühl hatte, also die hat Menschen getroffen, aber es hat sich nie jemand bei ihr zurückgemeldet. Es ist nie was daraus entstanden. Mich interessiert zum einen, also hast du mit ihr gemeinsam rausgefunden, woran das lag, oder was hast du dir mit ihr mitgegeben? Und was ist denn das Geheimnis, dass wir bei anderen im Gedächtnis bleiben?
Ganz platt ausgedrückt ist es die Liebe zu den Menschen. Weil wenn ich, und die beginnt bei mir selbst. Also wenn ich selber mit mir nicht in einer Form lebe, die ich als angenehm bezeichne. Ich will nicht jetzt von Selbstliebe und so weiter, will ich gar nicht sprechen, sondern einfach dieses gute Gefühl, bei mir sein zu können. Wenn ich das nicht selber habe, wer soll es dann haben? Um Menschen wirklich anzuziehen, muss ich etwas haben, was anziehend wirkt. Das heißt, ich muss mir selber meine Werte, meine Stärken, meine Besonderheiten bewusst werden und die auch annehmen. Auch meine Fehler muss ich lernen anzunehmen. Und im Beispiel meiner Freundin war es halt so, oder dieser Bekannten, dass sie, egal wen sie kennenlernte, ist immer gleich mit der Erwartung, das wird ein Freund, das wird mein bester Freund, das wird gar ein Partner, quasi belastet hat, dieses Kennenlernen. Das heißt, aus dem Bedürfnis, Menschen zu treffen, wurde Bedürftigkeit, der Wunsch, positiv in Erinnerung zu bleiben. Und das dann verbunden mit, ich sage lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Und dann entstand ein Gespräch, was immer im Ungleichgewicht war. Das heißt, sie hat sich sehr zurückgenommen in ihren persönlichen Äußerungen und dem anderen Raum gegeben, was für viele okay ist, für den anderen. Aber nach einer gewissen Zeit man das Gefühl bekommt, naja, entweder verschweigt es gegenüber mir etwas oder die hat nichts zu erzählen oder es wird halt langweilig dann nach kurzer Zeit. Und mir hat auch mal eine gemeinsame Freundin gesagt über eben besagte, damals ja sogar Klientin, ja, die interessiert sich ja gar nicht für mich. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du denn da drauf, obwohl ich wusste, dass da Interesse da ist? Naja, sie sagt ja nie irgendwas. Und sie fragt ja auch nicht nach. Und das ist eben auch das, in den Austausch zu gehen. Eine Beziehung, eine Freundschaft ist ein Band, ein energetisches Band. Das klingt das so esoterisch, aber es ist wie so ein Konto. Jeder hat so sein Energiekonto. Und in der Freundschaft ist es halt so, der eine zahlt da mal was ein, der andere was ab, aber es bleibt im Ausgleich.
Ach, das ist schön mit dem Energiekonto, das gefällt mir.
Ja, und wenn ich da aber vergesse, dass ich auch mal Einzahlungen zu tätigen habe oder anders ausgedrückt permanent von mir nur abheben lasse, also wenn ich in meinem sozialen Umfeld ständig der Retter, der Feuerlöscher bin oder die Mutter Teresa oder wer auch immer, und mein Helfersyndrom so ausgeprägt ist, dass ich quasi ins emotionale Minus rutsche, dann habe ich auch nichts, was Menschen letzten Endes anziehen führt, wenn ich quasi energielos irgendwann alleine bleibe.
Mhm.
Also das Geheimnis, Menschen in Erinnerung zu bleiben, ist halt auch mein Energielevel.
Mhm.
Je energetischer ich mein Leben führe, je ausgeglichener, je voller mit dem, was mir wertvoll erscheint, desto mehr gebe ich Menschen auch Anziehung durch diese Energie. Also ich zahle auf deren Konten ein, durch mein Wesen, durch meine Art. Und wer lässt nicht gern auf sein Konto einzahlen? Also ich meine, das ist auch etwas, wo sich die Menschen natürlich gesehen fühlen. Sich auch wertvoll fühlen, weil ich ihnen einen Wert beigemessen habe, indem ich ihnen meine Energie quasi schenke. Also dieses anziehend, ich glaube, anziehend wirken die Menschen, die mit sich wirklich im Reinen sind, die ein zufriedenes Leben führen, die es gelernt haben, Menschen nicht zu brauchen, sondern nicht aus dem Mangel heraus Freundschaften zu suchen, sondern Angebote machen. Also das Leben besteht aus Angeboten und nicht aus Erwartungen oder aus Ansprüchen.
Mhm.
Und je mehr Angebote ich mache, desto mehr können Menschen Ja sagen.
Mhm. Spannend. Und ich bin ein bisschen noch bei dem Energiekonto, weil der Titel deines Buches heißt ja Freunde finden und behalten.
Ja, ich wollte eigentlich kein Schwein ruft mich an, aber da hat der Verlag.
Und ich finde ja den Aspekt des Behaltens auch sehr spannend. Vor allem, umso älter man wird, umso spannender ist ja auch zu beobachten, finde ich, wie verändern sich Freundschaften? Welche Freundschaften gehen vielleicht? Welche Freundschaften kommen neu hinzu? Und eben, welche sind es, die bleiben, aber sich immer mit verändern können? Und ich glaube ja, und das würde ich gerne deine Meinung zu wissen, dass dass sich zum Beispiel verschiedene Freundschaften auch leider nicht fortführen im Laufe eines Lebens, im Laufe einer Entwicklung, gar nicht so schlimm ist, wenn man trotzdem irgendwie gut auch im Geiste miteinander verbunden bleibt. Und dass es aber gleichzeitig ja total spannend ist, auch zu sehen, welche Freundschaften gehen mit. Also wenn ich das auf mein Leben sozusagen beziehe, dann merke ich, das sind ganz stark auch Personen, die selber sich auch immer irgendwie weiterentwickeln, wo Dinge passieren, wo sich Dinge verändern. Und so ist es leichter, das beim einen oder anderen mitzugehen. Aber dennoch gibt es ja Freundschaften, die auch wegbrechen. Und gerade bei Frauen ist das ja auch oft ein großes Thema. Und das kenne ich auch, weil das ja auch sehr mit einer Trauer verbunden sein kann.
Ja.
Wie siehst du das? Sagst du, naja, also die Freundschaften, die wir einmal im Leben geschlossen haben, ich sage jetzt mal als 10-Jährige, die sollten schon ein ganzes Leben lang auch Bestand haben und so bleiben? Oder denkst du schon auch, naja, ne, also das ist sehr individuell und im Laufe eines Lebens kann sich sehr viel verändern und auch nicht alle Freundschaften halten ein Leben lang?
Also in dem ersten Abschnitt meines Buches gehe ich da in 9 Kapiteln dezidiert darauf ein, dass es eben tatsächlich keinen Automatismus im Leben gibt, auch nicht hinsichtlich von Freundschaften.
Ja.
Ich habe das Bild benutzt, das habe ich irgendwo mal gelesen, dass das Leben ja eine Busfahrt ist. Das heißt, Menschen steigen ein und Menschen steigen aus. Das ist keine Garantie, dass man von der Start- bis zur Endstation gemeinsam miteinander fährt.
Mhm.
Und Freundschaften können extrem tief gehen, obwohl ich den Menschen erst seit einem Jahr kenne oder 40 Jahre schon kenne.
Und
die Dauer an sich ist noch kein Kriterium. Und es gibt so viele Aspekte, warum sich Menschen kreuzen, also Wege von Menschen und wieder verlieren. Das sind teilweise ganz profane Dinge wie Umzüge, Berufswechsel, Partner. Also auch der Partner hat Einfluss auf das Freundschaftsleben des anderen. Es sind auch solche Themen wie jetzt Corona beispielsweise. Das hat auch viele Freundschaften auf eine Probe gestellt. Nicht nur aufgrund der vielleicht fehlenden Kontaktmöglichkeiten, sondern auch aufgrund vielleicht unterschiedlicher Sichtweisen auf das Thema. Auch da hat sich der eine, oder in meinem sozialen Umfeld sehe ich das sehr deutlich, haben sich Freundschaften konsolidiert. Das heißt, gute Beziehungen wurden enger, weniger gute haben sich quasi aufgelöst. Also der Bestand nach Corona war bei vielen ein geringerer, aber dafür ein wertigerer, sage ich jetzt mal, ne, wie andere Menschen abwerten
zu
können. Ich glaube, die Verbindung, die Menschen zusammenhalten, sind eben, was ich gerade meinte, gemeinsame Werte. Also eine gemeinsame Plattform, auf der man sich quasi sein Leben eingerichtet hat. Also gewisse Muster, Gewohnheiten, auch Glaubenssätze, die man natürlich hat, die unterbinden oder trennen. Und Menschen, die eben sich weiterentwickeln, finden andere Menschen, die sich eben auch gern weiterentwickeln. Das heißt, da ist das Match dann schneller, als wenn ich jetzt sage, nein, ich bin ein Mensch, der hat vor allem Angst und ich gehe nicht vor die Tür. Und das ist der einzige Mensch, der mir begegnet, ist ab und zu mein Nachbar, mit dem bin ich befreundet. Also die Orte, die ich aufsuche, die Gelegenheiten, die ich nutze, die entscheiden auch darüber, mit wem komme ich in Kontakt und wie bleibe ich mit dem in Kontakt. Also wie finden wir denn Freunde? Wir finden Freunde nicht einfach, weil wir nette Menschen sind, sondern es entwickeln sich ja Freundschaften. Freunde sind ja nicht per se da, nur weil man jemanden kennenlernt. Das sind bestenfalls Bekanntschaften. Und je häufiger ich an einem Ort bin, desto eher lerne ich mal Menschen kennen. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder jeden Tag mit der gleichen Buslinie fahre zur gleichen Uhrzeit oder in der Nachbarschaft mich eben immer wieder gleichen Menschen begegne, bilde ich irgendwann Bekanntschaften mit denen, Arbeitsumfeld und so weiter. Und aus solchen Bekanntschaften können je nach Geschick oder Zufall oder Gelegenheit können sich auch Vertiefungen ergeben bis hin zu Freundschaften. Also es ist natürlich so ein iterativer Prozess, der seine Zeit braucht. Und eben auch das Engagement beider, dafür etwas zu tun. Und wenn ich dann mal anschaue, wie lange es eben dauert, so eine Freundschaft auch zu bilden, bevor es wirklich eine Freundschaft ist, kann man sich natürlich auch fragen, auf welcher Basis entsteht sowas? Und diese Gemeinsamkeiten, die es dafür braucht, die sind natürlich etwas, was entweder erhalten bleibt, weil die Gemeinsamkeiten über längeren Zeitraum auch von beiden weiter gepflegt werden, oder die sich auch verlieren können. Also wenn ich jetzt Kinder habe und die lernen sich in der Schule kennen oder im Kindergarten oder so und die Eltern kommen dann in Kontakt, kann es sein, dass wenn die Kinder aus der Schule raus sind oder die Schule wechseln, auch vielleicht auch die Eltern nicht mehr befreundet sind, weil das verbindende Gemeinsame plötzlich weggefallen ist. Also das Halten ist schön, aber keine Voraussetzung, um ein glückliches Leben zu führen. Das heißt, wir sollten unser Glück nie an einzelne Personen knüpfen. Es ist wichtig, Menschen Raum zu geben, ihnen auch wirklich die Möglichkeit zu geben, an unserem Leben teilzuhaben. Aber die Entscheidung muss jeder für sich fallen. Wenn mir ein Freund sich verabschiedet von mir, warum auch immer, weil er mit meiner Art zu leben nicht mehr einverstanden ist, weil er wegzieht, weil er vielleicht, es gibt 101 Gründe, warum eine Freundschaft enden kann, dann ist es an mir, entweder zu überlegen, was sind die Gründe dafür, kann ich da was ändern, oder es zu akzeptieren. Also da Trauer zu empfinden, ist schwierig, weil jeder Mensch hat gute Gründe, warum er etwas tut oder nicht tut. Und wenn mir an den Menschen etwas liegt, ist es auch wichtig, dass ich dessen Gründe akzeptiere. Auch wenn sie mir vielleicht nicht gut tun. Wenn mein bester Freund seine Liebe in Australien findet und jetzt auswandert, ist es zwar klar, dass ich ihn vermissen werde oder könnte, und dass die Entfernung zu groß ist, um sich mal eben auf ein Bier zu treffen. Aber sein Lebensglück sollte nicht über meinem stehen in dem Moment. Also sollte ich die Freundschaft nicht deswegen opfern, nur weil er nicht mehr da ist, sondern auch bereit sein zu sagen, okay, schauen wir mal, wie sich das ergibt. Oder auch offen zu sein, neue Menschen in mein Leben zu lassen. Diese Angst, alleine zu bleiben, die ja die Trauer letzten Endes füttert, das ist ja eher dieses Selbstmitleid oder dieses sich selbst zum Opfer zu machen, wenn ein anderer weg ist. Dieser Schmerz ist ja auch, wenn jemand stirbt. Es geht uns ja letztendlich nicht um die Person, sondern es geht ja um unser Vermissen. Wir leiden ja, weil der andere weg ist. Das heißt aber nicht, dass es dem anderen deswegen schlecht geht. Und nur weil wir leiden, ist ja unsere Entscheidung. Und so ist es auch mit Freundschaften. Das heißt, Freundschaften kommen und gehen, um es mal glatt auszudrücken. Und die Menschen, deren Umgebung oder deren Umstände so kompatibel mit den unseren sind, die werden uns auch erhalten bleiben. Aber zu respektieren oder zu erwarten, dass sich Menschen verändern, dass sich ihre Lebensumstände verändern, das ist so natürlich wie ein Leben selbst. Und in diesen Veränderungen spiegeln sich dann natürlich auch Veränderungen im Freundeskreis ab. Also ich würde, ich sehe es bei mir selber, also mein Freundeskreis hat sich sicher in den letzten 40 Jahren viele Male verändert, deutlich verändert, hin bis zu komplettem Neuanfang durch einen Umzug und ähnliches. Und es war immer wieder mit neuen Menschen verbunden, mit spannenden neuen Geschichten, mit wertvollen Kontakten. Und trotzdem haben alte Kontakte noch ihren Bestand. Man sieht sich halt seltener. Oder sie haben zumindest einen sehr warmen Erinnerungswert in mir, auch wenn wir uns gar nicht mehr sehen. Es ist halt die Frage, wie gehe ich damit um und wie gut kann ich selber für mich sorgen, ohne dass ich andere Menschen unbedingt brauche, damit ich ihnen das Leben gönnen kann, was ihnen gut tut. Und ich gehe immer davon aus, dass wenn ein Mensch sich verändert, dann tut er das zu seinem Besten. Und wenn ich dann keine Rolle mehr dabei spiele, ist das für ihn okay. Und dann darf es auch für mich in Ordnung sein.
Ja. Okay. Ralf, das war sehr spannend. Ich danke dir und ich freue mich tatsächlich, jetzt noch ein bisschen mehr Freunde finden und behalten zu lesen, wenn es herausgekommen ist. Ganz, ganz lieben Dank.
Also ich bin wirklich auch dankbar für das Umfeld, was du mir bietest. Ich finde eure Zeitschrift extrem gelungen. Ich bin zwar nicht Zielgruppe, aber trotzdem sprechen mich viele Themen an und ich finde es toll, dass da gerade von der weiblichen Seite das Augenmerk auch auf dieses Thema Freundschaft gelegt wird, weil ich denke, Frauen sind in ihrer ganzen Art, mit Menschen umzugehen, tappen oft in die Falle, um das jetzt am Schluss noch sagen zu dürfen, dass sie ihren eigenen Wert, ihre eigene Besonderheit hinten anstellen oder nicht so stark selbst wahrnehmen, dass sie manchmal ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also das ist jetzt vielleicht kein typisch allein Frauenphänomen, das haben Männer genauso.
Aber
die Sensibilität oder auch die Empathiefähigkeit von Frauen steht ihnen manchmal ein bisschen im Weg, eigene Interessen auch durchzusetzen und dadurch auch mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die gleichen Interessen haben. Die hängen sich dann oft zu stark an Menschen, von denen sie glauben, die wären vielleicht toll in ihrem Leben, aber ordnen sich dem unter und geben dann oft dem anderen mehr Raum, als der Freundschaft gut tut. Und verlieren sich dabei ein bisschen und stellen ihren Licht und ihren Scheffel, obwohl das so überhaupt nicht notwendig wäre. Und da habe ich versucht, an vielen Stellen im Buch auch ein bisschen Unterstützung zu leisten, dass das Selbst eine viel größere Rolle spielt für das Wir, als nur der Gegenüber.
Schön, du hast tolle Sachen gesagt. Auch das mit dem, dass selbst eine größere Rolle spielt für das Wir, das ist schön. Weil ja sonst immer so oft diskutiert wird, wenn es nur um das Selbst geht, ne, dass es dann so, es geht ja auch nicht, weil wir wollen ja in Verbindung treten. Und ach, schön. Ja, spannend. Auch nochmal spannender Impuls zum Ende, wo man nochmal gut drüber nachdenken kann.
Das spirituelle Selbst ist ja auch mit allem verbunden, von daher.
Ja, genau. Ja, toll. Also es hat mich sehr gefreut und ich habe mich gefreut, dass der Verlag sich gemeldet hat. Wir freuen uns auf das Buch und ich sage danke, dass wir gequatscht haben.
Ja, ich freue mich sehr. Danke auch, Simone. Und wünsche deinen Lesern oder euren Lesern viel Vergnügen. Das Thema ist sicher wertvoll.
Ja, danke dir. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass am Ende dieser Folge gar nicht die typischen drei Fragen gestellt wurden. Das kam daher, dass wir Herrn During oder Ralf, ich durfte ihn ja duzen, für unseren Aufmacherartikel im Magazin angefragt haben. Und dazu spreche ich immer mit den Expertinnen und zeichne das in den meisten Fällen auch auf, damit ich danach den Artikel dazu schreiben kann. Jetzt war es aber schon öfter mal der Fall, dass diese Gespräche so ergiebig waren und so schön, auch wenn etwas kürzer als eine komplette Podcast-Folge, dass ich mir überlegt habe, in manchen Fällen daraus eben auch eine Folge zu kreieren. Und genauso war das bei Ralf During. Und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Aber in diesem Fall gibt es eben nicht die drei Fragen zum Ende. Wir empfehlen dennoch sehr sein Buch Freunde finden und behalten. Es lohnt sich reinzulesen und die vielen Tipps mitzunehmen, die Ralf gibt. Und wenn ihr Lust habt, schaut auf Instagram vorbei, denn wir verlosen dort ein Exemplar für euch. Und wir freuen uns wie immer über Bewertungen und Feedback, auch zu dieser Folge, immer an redaktion@personalitymac.com. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.